Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 6, die machen mich fertig.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Eisbären-Fan-Podcasts. Hi, Nico.
Servus.
Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und der Folgentitel, glaube ich, trifft es ganz gut diesmal. Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Spiele so anschaut und was unsere Eisbären da so aufs Eis gezaubert haben, dann kann man eigentlich nur sagen, die machen einen fertig,
ja, oder? Absolut, ja.
Irgendwie natürlich im positiven Sinne.
Zum Glück im positiven Sinne, ja, es würde auch anders gehen.
Richtig, richtig.
Manchmal ist es auch anders, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, als dieser Ausspruch getätigt wurde, war es positiv.
Absolut. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach rein in die heutige Folge.
Genau.
Wir haben wieder allerhand dabei. Beginnen wollen wir diesmal mit Kader-News, denn es hat sich ja vor einiger Zeit was getan in Sachen Eisbärenkader. Aufgrund der Verletzung von David Morley haben unsere Verantwortlichen Bedarf gesehen und entsprechend gehandelt und haben mit Jeremy Bracco einen fünften Kontingentspieler verpflichtet. Nico, du hast dir ein paar Statistiken rausgeschrieben. Vielleicht wollen wir einfach kurz über Bracco sprechen. Wie hat er dir so gefallen? Was sind so seine Stats? Wie siehst du den Neuzugang?
Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, ich war tatsächlich überrascht. Ich glaube, jeder war überrascht zu dem Zeitpunkt von der Verpflichtung, weil ja auch nicht bekannt war, sondern erst mit der Verpflichtung bekannt gegeben wurde, dass sich der David Morley verletzt hat. Und nachdem da sofort eine Verpflichtung getätigt wurde, hat eigentlich jeder befürchtet, dass wahrscheinlich sehr, sehr lange bis hin zu vielleicht Saisonende es dauern wird, bis der Morley wieder zurückkommt. Gott sei Dank ist es wohl nicht so. Es hat irgendwie 4 bis 6 Wochen, glaube ich, geheißen.
Ja, richtig. Ist auch eine lange Zeit, darf man
nicht. Ja, natürlich, aber ja, klar, aber
besser als Saisonende, natürlich.
Bei Berardinelli hat man noch so besonnen reagiert und nachdem jetzt sofort eine Verpflichtung gemacht wurde, hatte ich erst einmal ein bisschen Angst wegen Morley. Aber ja, vielleicht dauert es ja nicht so lang. Jeremy Bracco, der Mann ist 28, der hat schon mal in Deutschland gespielt einmal, schon ein paar Jahre her, für Krefeld in der DEL. Er war damals mannschaftsinterner Topscorer sogar von Krefeld. Er hat danach noch ein paar andere Clubs gehabt, wo er teilweise auch nur ganz kurze Auftritte hatte. War in der KHL, war in der Slowakei, war in Österreich und zuletzt beim HK Poprad auch wieder in der Slowakei, wo man den Vertrag ja irgendwie, also in beiderseitigen Einvernehmen, wie es immer so schön heißt, oder so beendet hat. Und die Eisbären haben da gleich zugeschlagen. Ich finde, bis jetzt, er hat ja jetzt schon 5 Spiele gemacht, wir haben schon 5 Spiele jetzt absolviert seit unserer letzten Folge. In der Zeit hat er 3 Punkte gemacht. Er macht eine ganz gute Figur. Ich hätte mir etwas mehr erwartet, etwas mehr Tempo vielleicht erwartet, aber er muss natürlich auch erstmal in der Mannschaft ankommen. Er muss sich hier erst einleben. Das gehört alles dazu. Ja, was denkst denn du drüber?
Ich glaube, er hat einen sehr schweren Einstand gehabt. Wir werden es ja später noch in den Spielen ein bisschen thematisieren. Er kam ja zu einem Zeitpunkt, als die Eisbären quasi ständig on the road waren und eigentlich von Auswärtsspiel zu Auswärtsspiel gereist sind. Da war natürlich dann auch wenig geregelter Trainingsbetrieb möglich aus meiner Sicht. Und ich glaube, genau das ist es ja, was du als Neuzugang, der in eine schon bestehende Mannschaft neu reinkommt, ja erstmal brauchst. Also du musst ja die Mannschaft kennenlernen, du musst deine Reihenpartner kennenlernen. Unter diesen Voraussetzungen, finde ich, hat er trotz allem guten Einstand hingelegt, würde ich jetzt schon mal behaupten. Ich meine, 3 Punkte bisher gemacht aus 5 Spielen, kann man so stehen lassen. Also mir gefällt er eigentlich ganz gut. Die Harmonie passt, gerade mit Corey Trevino im Zusammenspiel. Ich finde, man merkt es auch, in den Spielunterbrechungen beispielsweise, die stehen oft zusammen oder sprechen viel miteinander, auch auf der Bank. Ich glaube, die zwei verstehen sich richtig gut. Und ja, wenn er jetzt mal ein paar Wochen lang dann wirklich ganz normal im Trainingsbetrieb mit der Mannschaft ist, dann glaube ich, wird er schon noch mehr zeigen von dem, was er drauf hat. Weil ich glaube, drauf haben tut das.
Hast du den Eindruck, dass er, wie soll man das jetzt am besten ausdrücken, dass er fit ist, topfit, körperlich?
Das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, noch nicht. Ein bisschen fehlt mir die Spritzigkeit bei ihm. Er ist schlittschuhläuferisch, finde ich, echt gut. Läuft auch auf eine sehr spezielle Art Schlittschuh, also aus meiner Sicht, ohne das jetzt werten zu wollen. Vielleicht könnte er ein bisschen spritziger sein, ja. Aber das sage ich jetzt als Laie, der höchstens mal zur Gaudi auf Schlittschuhen steht und ein bisschen einen Puck hin und her schiebt. Dementsprechend kann ich das natürlich nicht in voller Gänze beurteilen. Aber ich glaube, auch das wird mit einem geregelten Trainingsbetrieb kommen.
Ja, hoffen wir es mal, dass noch ein bisschen mehr kommt von ihm. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, da kommt jetzt zu wenig. Ich meine, die Umstände sind ja wirklich eigentlich schlecht, um da frisch zu einer Mannschaft zu stoßen, die jetzt da in den letzten 2 Wochen waren. Aber ich habe schon den Eindruck, dass er auffällt. Hat ein paar echt gute Aktionen dabei gehabt. Und ja, ich bin da eigentlich ganz bei dir. Ich hoffe, dass das mit der Zeit jetzt immer besser wird und er sich dann auch natürlich mit den Mannschaftskollegen besser versteht. Also auf dem Eis natürlich, aber auch neben dem Eis. Ich denke, der musste ja auch alle erst kennenlernen. Gut, da waren die Busfahrten jetzt vielleicht ganz geeignet dazu. Aber die Spielweise und die Chemie, die Teamchemie, das musste natürlich alles erst kommen. Also ich glaube, ist kein schlechter. Ich tue mich trotzdem ein bisschen hart mit der Verpflichtung als 5. Ausländer, weil ich immer gesagt habe, wenn du da jetzt einen 5. holst, dann muss der 100%ig passen und einschlagen. Vor allem jetzt zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison. Ich weiß, das ist eine alte Leier von mir, aber ich sage es gern wieder, ich wiederhole mich da. 6. Ausländer ist fast nicht möglich aufgrund der Situation im Tor. Ja, insofern, wenn man das berücksichtigt, haben wir jetzt unser Pulver verschossen. Und da hoffe ich wirklich, dass noch ein bisschen mehr kommt, damit das sich dann auch rentiert hat zu dem Zeitpunkt.
Ja, wir werden es sehen. Ich meine, er ist jetzt in Regensburg und ich denke, er wird alles geben. Und dementsprechend geben wir ihm die faire Chance, beziehungsweise, was heißt die faire Chance, hat er ja eh schon bekommen und er hat natürlich, hat sein Potenzial schon angedeutet.
Ja, natürlich. Ja. Ich finde halt nur, nach 5 Spielen konnte man jetzt ja schon einen ersten Eindruck gewinnen. Einen ersten kleinen Eindruck. Wir werden sehen, wie sich es dann entwickelt.
Genau. Ja. Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, also wer jetzt erwartet hat, gerade wenn man sich die Statistik anschaut mit den 54 Punkten in 54 Spielen für Krefeld in der DEL. Erstens ist es ein paar Jährchen her.
Ja, natürlich.
Und wer jetzt erwartet hat, dass wir da jetzt einen absoluten Torjäger verpflichtet haben, das ist es halt nicht. Also ich finde schon, dass er eher ein Spielertyp David Morley ist. Dementsprechend passt dann auch diese Nachverpflichtung schon recht gut irgendwie, denn ich sehe ihn schon mehr als Spielmacher, als Passgeber. Von daher, die Tore werden dann hoffentlich andere schießen.
Ja. Und dazu jetzt vielleicht noch, um das Thema dann abzuschließen, aber nur eine letzte Frage an dich. Findest du denn, auch wenn man bedenkt, dass David Morley vielleicht wirklich nach 4 bis 6 Wochen dann wieder kommt, von denen ja jetzt 2 schon rum sind, sagen wir mal, er fällt jetzt noch bis nach Weihnachten vielleicht aus, findest du dann, wir hätten vielleicht doch eher investieren sollen in einen echten Torschützen? Nachdem wir ja immer Probleme haben, ein bisschen mit dem Tore schießen.
Ja, schwer zu sagen. Aktuell verteilt sich es ja schon extrem. Ich meine, wir schießen Tore, keine Frage.
Ja, ja, natürlich.
Aber es ist jetzt kein Spieler dabei, der richtig heraussticht, was die Torausbeute betrifft. Gerade wenn ich mir vor den Spielen immer die Vergleiche der Goldhelme anschaue und dann sehe, dass da Spieler anderer Mannschaften irgendwie, keine Ahnung, 15 Tore haben oder so und unser Goldhelm hat dann, ich weiß es die genauen Zahlen nicht, aber gefühlt 8, ja, also vielleicht
Ja.
die Hälfte oder so, ja. Da denke ich mir dann schon immer, okay, ja, bei uns ist halt die mannschaftliche Geschlossenheit.
Ja, ist ja nicht
Aber
verkehrt, ne? Also.
ja, vielleicht hätte man den Fokus auf einen richtigen Torjäger richten können, wenngleich ich natürlich auch sagen muss, was macht denn den richtigen Torjäger aus? Ja, also ich meine, auch ein Jeremy Bracco wird sicher noch seine Tore machen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist auch, findest du einen passenden Spieler?
Ja,
Der
natürlich,
dann
das
auch
ist auch
zu uns
immer,
kommen
wünschen kann man
wird.
sich viel, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also ich finde es immer ganz schwierig und ich glaube, dadurch, dass keiner von uns auch nur ansatzweise den Markt wirklich beurteilen kann, ist diese Verpflichtung meiner Meinung nach voll in Ordnung. Interessant wird es natürlich, wenn David Molly wieder fit ist, wer dann letzten Endes ja, den Platz auf der Tribüne einnehmen
Ja,
muss.
ja.
Das wird man dann sehen. Aber bis es soweit ist, haben wir zumindest jetzt wieder auf der Ausländerposition die volle Stärke und können mit 4 Kontingentspielern agieren. Und ich glaube, das ist der in meinen Augen wichtigere Punkt. Ob das jetzt ein Torjäger ist oder ein Spielmacher, ja, solange am Ende das Ergebnis passt, ist es ja
Ja.
in Ordnung.
Ja, okay, dann schließen wir mal das Kapitel mit Jeremy Bracco und schauen wir mal auf die Spiele, die während der Zeit seit unserer letzten Folge absolviert worden sind und die auch Jeremy Bracco schon absolviert hat. Los geht's. Ja, es ist schon lange her mit dem Derby zu Hause gegen Landshut. Es ist wirklich in der Vorbereitung habe ich schon fast gedacht, wir hätten das Spiel gar nicht mehr drin. Jetzt ist das Gefühl wieder da von diesem, wir hätten es gewinnen müssen. Das hätten wir gewinnen müssen. Landshut, ja, sagen wir so, Landshut hat ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, streckenweise war Landshut mit das Beste, was diese Saison in der Donauarena zu Gast war. Und trotzdem, am Ende wären wir verdienter Sieger gewesen oder zumindest eine verdiente Punkteteilung hätte es geben müssen, meiner Meinung nach.
Ja,
Also, oder?
sehe ich auch so. Ist natürlich bitter, eine Derby-Niederlage zu kassieren. Ich für meinen Teil habe mir damals schon gedacht, okay, irgendwie springen im Spiel gefühlt alle Pucks für Landshut. Das, glaube ich, war so ein bisschen das Ausschlaggebende, weshalb es dann am Ende 2-4 aus Sicht der Eisbären stand und eben nicht 4-2,
Ja.
wie es vielleicht vom Spielverlauf her oder von den Chancen, die die Eisbären hatten, dann vielleicht auch hätte stehen können. Ja, es ist bitter. Hätte man gewinnen können.
Man darf natürlich nicht vergessen, das habe ich damals mir schon gedacht, man hat sich vielleicht ein bisschen blenden lassen von diesen letzten, ich sage jetzt mal, 5 Minuten im Spiel, in denen die Eisbären plötzlich aufgewacht sind und da war das Feuerwerk an Schüssen abgefeuert haben. Aber das Drittel dauert halt nicht nur 5 Minuten, man hätte vielleicht in der Viertelstunde vorher etwas mehr Chancen sich herausspielen müssen, dann hätte es vielleicht auch funktioniert. Ja, trotzdem bleibe ich dabei, es ist wirklich, du hättest halt in den letzten 5 Minuten alleine 3 Tore machen müssen.
Ja, haben wir leider nicht gemacht.
Ja.
Und so haben wir dann das Spiel verloren. Ich meine, Eishockey ist Ergebnissport.
Ja, hilft nichts, ne?
Hilft nichts.
Schade.
Abhaken, aber ist ja jetzt auch lang genug her. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt gar nicht länger mit so einem Krampf auf.
Sowas wie Niederlagen. Was
Genau,
soll
genau.
das sein? Das passt ja überhaupt nicht in den Podcast.
Und ja, gehen gleich weiter zu den nächsten Spielen. Und da war es ja wirklich ein wahrer Auswärtsmarathon. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja.
Drei Auswärtsspiele am Stück. Dazu muss man sagen, dass ein Spiel ein Nachholspiel war. Das gegen die Krefeld Pinguine. Ich glaube, das war vom zweiten Spieltag, wenn ich mich
Ja,
recht
genau.
erinnere. Genau, aber gehen wir mal chronologisch vor. Die erste Auswärtspartie war bei der Düsseldorfer EG. Und ja, was soll man sagen? Hat
Ja,
wehgetan.
richtig. voll ins offene Messer gelaufen und gewissermaßen auch, ja, das klingt immer so abgedroschen, aber halt einfach einen schlechten Tag erwischt. Es ist fast ein bisschen schade, weil die DEG hat weder vorher noch danach irgendwelche Wundertaten vollbracht in der Liga. Und ja, unter dem Gesichtspunkt ist es schon wirklich hart, ja, so, sorry, fast mal Klatsche zu kriegen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, wenigstens war es ziemlich schnell vorbei, sodass man dann auch wusste, womit man hier rechnen muss. Und ja, das war nicht die Mannschaft, die man in den Spielen davor und auch in den Spielen danach gesehen hat. Also an dem Tag ist einfach alles schief gegangen.
Ja, aber solche Tage gibt's und gerade gegen ein Top-Team, das ja die DEG zweifelsohne ist, auch wenn sie in der Tabelle aktuell nicht auf dem Platz sind, auf dem sie sich vielleicht selber gerne sehen würden. Völlig egal in dieser engen Liga. Ich fand, dass es ein extrem gutes Spiel war von Düsseldorf, vielleicht sogar deren beste Saisonleistung bis dato.
Ja, wieder typisch.
Und das natürlich gegen uns, genau. Ja. Ja. Und wenn dann natürlich bei uns nicht viel zusammengeht, dann kommt halt so ein Ergebnis zustande. Ich würde es tatsächlich nicht zu hoch hängen. Es haben auch schon andere Mannschaften hoch verloren. Also klar. Von daher.
Du konntest da nicht wirklich mit einem Sieg rechnen. Also das eben. Ist ja fast nicht nach, also fast nach Düsseldorf, um zu gewinnen, natürlich. Aber rechnest du auch damit, vor allem als Fan, eher nicht. Und von daher ist okay. Was aber viel, viel besser war, war die Reaktion drauf. Hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft zum Glück richtigerweise beschlossen hat, dort zu bleiben bis Dienstag, dann bis das Krefeld-Spiel ansteht und nicht dazwischen nach Hause zu fahren. Und die Reaktion bei diesem Nachholspiel in Krefeld war wirklich aller Ehren wert, würde ich sagen. Eine knappe Niederlage in der Overtime. Irgendwie war das zwar auch klar, weil ich habe einfach, ich weiß nicht, schon seit letzter Saison nicht mehr das Gefühl, dass wir Overtime gewinnen können.
Müssen wir sich mal eine Statistik
anschauen? Ja, würde mich echt interessieren. Vielleicht ist das jetzt auch für mich nur so eine subjektive Wahrnehmung, aber irgendwie Overtime, da habe ich immer das Gefühl, ja, wir haben da gute Chancen und dann kommen die anderen und schießen ein Tor.
In dem Fall war es ja nicht mal geschossen, sondern quasi... Ja.
Reingedrückt
oder was auch immer. Ja. Aber nochmal der Aufruf vielleicht an die Statistik-Freaks unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Also falls ihr da irgendwie Zahlen habt, wie es denn so um unsere Overtime-Siege, Niederlagen, wie auch immer aussieht, schickt es uns gern was.
Ja, würde mich echt interessieren. Weil manchmal hat man einfach so komische subjektive Wahrnehmungen und es stellt sich dann raus, dass es überhaupt nicht wahr ist. Ne? Ja, und es könnte in dem Fall echt so sein, ne? Aber bei mir ist es dann immer so, wenn man gerade bei so Top-Mannschaften wie Krefeld auswärts bist in der Overtime, da denkst du, okay, also wenigstens den einen Punkt, aber mehr wird es nicht. Ja, in dem Fall ist es dann ja leider so gewesen. Trotzdem muss man sagen, dieser Punktgewinn in Krefeld, der ja, kann am Ende Gold wert sein.
Und ja, wie eigentlich alle Punkte, die man jetzt gegen diese auf dem Papier Top-Teams geholt haben. Mich hat es tatsächlich ein bisschen geärgert, also ich muss von vorne anfangen, mich hat es zunächst mal brutal gefreut, dass die Mannschaft nach der herben Niederlage gegen Düsseldorf dann so eine Reaktion gezeigt hat. Hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, einfach weil natürlich auch das Düsseldorf-Spiel sicher Kraft gekostet hat, dann bist du da auswärts nicht in deinem gewohnten Umfeld und das halt über mehrere Tage und so weiter, also darf man alles, glaube ich, nicht vergessen. Deswegen war die Reaktion und die Art und Weise, wie sie dann gegen Krefeld gespielt haben, aller Ehren wert, muss man wirklich sagen.
Ja.
Und was mich dann am Ende ein bisschen geärgert hat, war, dass wir auch 3 Punkte hätten mitnehmen können. Das wäre absolut im Bereich des Möglichen gewesen, wenn nicht Alex Berardinelli diese, und es tut mir leid, man muss es leider so sagen, dämliche Strafe 2,5 Minuten vor Schluss gezogen hätte. Es war ein völlig unnötiger Check an unserer blauen Linie, glaube ich, oder sogar noch in der neutralen Zone. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall war es unnötig. Und daraus resultierend dann, ich schaue gerade mal, ja, nicht mal eine Minute vor Ende, dann der 2:2-Ausgleichstreffer. Und ich glaube, wenn wir die Strafe nicht kassiert hätten, hätten wir das über die Zeit gebracht und hätten da 2:1 gewonnen. Ja, so blieb uns halt am Ende nur ein Punkt. Aber wie du schon sagst,
mit 6-4, oder? Der Ausgleich.
Könnte sein, ja. Ja, ich glaube schon.
Davon aus, ja. Weiß aber, jetzt gar nicht mehr, aber mit Sicherheit hat Krefeld da einen Torhüter rausgezogen.
Ja, aber mei, wie du schon sagst, der eine Punkt kann am Ende Gold wert sein und deswegen glaube ich, darf man da dann schon zufrieden sein.
Ja, man muss ja immer realistisch auch bleiben. Ich meine, es ist ja eh super, dass wir in den allermeisten Spielen, selbst wenn wir verloren haben, eigentlich immer gut dabei sind. Das hilft dir zwar jetzt natürlich in der Tabelle dann nichts, aber es hilft dir für die Moral und es hilft auch einfach zu sehen, dass du gegen jeden in dieser Liga punkten kannst. Es gibt keinen, der vollkommen, dem Rest der Liga enteilt. Und wenn ich jetzt mich richtig erinnere, ist das Spiel in Düsseldorf wirklich das einzige oder eins der wenigen, wo wir, jetzt fällt mir noch zweites ein, wo wir richtig auf die Goschen gekriegt haben. Das kommt zum Glück sehr selten vor und man sieht es in Krefeld oder hat es in Krefeld gesehen, dass das durchaus möglich ist, immer irgendwo Punkte zu holen, auch wenn es die vermeintlichen Top-Mannschaften sind.
Ja, spricht wieder für die Enge der Liga, aber dazu kommen wir ja später noch in unserer Podcast-Rubrik. Ich würde sagen, schließen wir den Auswärtsmarathon ab mit dem Spiel gegen die Bietigheim Steelers. Ein vermeintlich leichterer Gegner. Ja. Wir haben es ja schon thematisiert. Es gibt eigentlich keine leichten Gegner, genauso wenig wie man irgendwie sagen kann, okay, ja, gegen die musst gewinnen oder so. Aber trotzdem halt ein Konkurrent um Platz 10 in meinen Augen oder um die Pre-Playoffs auf jeden Fall. Und dementsprechend hatte man da schon das Gefühl, okay, da könnten dann 3 Punkte drin sein. Also mehr als jetzt vermutlich gegen die Gegner im Pott. Ja, war dann leider nicht so.
Nee, weil also erstens mal war es kein gutes Spiel. Und wenn du an dem Tag kein gutes Spiel machst, dann reicht es in der Liga nicht. Und zwar gegen niemanden. Und das führt mich zu Punkt 2. Wir haben es uns ja wenigstens bei den Fans schon angewöhnt zu sagen, vermeintlich leichte Gegner. Aber ich finde, man sollte es einfach komplett abschaffen, weil es es nicht gibt. Es gibt in der Liga keinen leichten Gegner und gleichzeitig kannst du aber auch gegen jeden gewinnen. Und das ist ja das, was die Liga momentan auch ausmacht und so spannend macht. Und wenn man das Spiel in Bietigheim anschaut, dann muss man sagen, ja, Bietigheim ist ein gleichwertiger Gegner. Im Moment ist jetzt sogar Düsseldorf, wenn man so will, ein Konkurrent um Platz 10. Also das, überleg dir das mal, das ist ja krass.
Ja,
das
ist irre. Ja.
Bietigheim ist ein gleichwertiger Gegner, die hatten das Heimrecht, die hatten vorher eine gute Phase und wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt und dann geht das Spiel verloren. Das ist die einzige Erklärung. Das geht ganz schnell in der Liga. Und
absolut.
Wir werden später nochmal drauf kommen. Man hat auch gesehen, das geht noch mit viel krasseren Unterschieden zwischen den Teams, wenn man Freiburg zum Beispiel anschaut. Kommen wir später noch drauf.
Definitiv. Also es trifft ja nicht nur uns, sondern das zieht sich ja wirklich durch eigentlich gefühlt alle Partien.
Und diese, muss jetzt auch nochmal ganz kurz da einhaken, diese ja teilweise irgendwie verbreitete, ich nenne es jetzt einfach mal Hochnäsigkeit, dass man sagt, ja wir müssen gegen Bietigheim, ist ein Pflichtsieg oder sowas, das gibt's nicht. Das sollten sich echt manche Leute endlich mal abschminken. Es gibt keine Pflichtsiege in der Liga und wir müssen um jeden Dreier oder um jeden Punkt, den wir holen, froh sein und jeden einzelnen Muster erkämpfen. Und wenn du weniger als 100% gibst, dann reicht es nicht. Und das war an dem Tag in Bietigheim einfach so. Also haben die Steelers das Spiel auch völlig verdient gewonnen.
Das war jetzt die perfekte Zusammenfassung.
Ja, danke. und dann war dieser Roadtrip endlich zu Ende und wir hatten endlich mal wieder Heimspiel gegen Krimitschau. Typisches Spiel, wo jeder sagt, ja, ist Pflichtsieg. Musst du gewinnen. Ja. Natürlich war klar nach dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Durststrecke zuletzt, dass jetzt schon Punkte mal wieder nicht schlecht wären. Logisch, ist ja auch klar. Und wir haben uns auch jetzt zuletzt immer sehr schwer getan gegen Krimitschau, auch einschließlich der Playdowns letzte Saison. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die Spielweise, die liegt uns einfach nicht. Ja, wie hast du das Heimspiel gestern erlebt?
Ich habe mir schon gedacht, naja, schauen wir mal, was da gehen könnte. Weil, wie du sagst, also ich habe natürlich auch die Playdowns letzte Saison noch gut im Kopf und du hast genau das angesprochen. Grimmitschau ist irgendwie immer, oder zumindest für uns, habe ich so das Gefühl, immer so ein bisschen unangenehm zu spielen. Die haben wirklich starke Ausländer, haben eine top-erste Reihe, die immer Dampf macht. Ich finde aber, dass sie generell durch alle Reihen hindurch einfach immer versuchen, alles aufs Eis zu bringen. Und diese Art und Weise, dieses ständige in Bewegung sein und so weiter, das irgendwie habe ich das Gefühl, das liegt uns speziell gegen Krimiçer irgendwie so gar nicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Dementsprechend, ja, hab ich mir schon gedacht, naja, jetzt wäre es wirklich gut, wenn wir unsere kleine Niederlagenserie beenden könnten. Und gleichzeitig hatte ich aber irgendwie ein bisschen ja, flaues Gefühl im Magen vorm Spiel. Und dachte mir so, okay, wenn uns die jetzt auch irgendwie auf die Mütze geben oder so, dann brennt halt der Baum. Und das so kurz vor Weihnachten, glaube ich, möchte keiner. Aber zum Glück kam es ja anders, zumindest ergebnistechnisch. Ich war am Ende auf jeden Fall extrem erleichtert.
Ja, das glaube ich waren viele. Insgesamt das Spiel, ich muss ehrlich sagen, im Gegensatz zu vielen anderen war ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Spiel. Ich habe mei oftmals schon ein bisschen den Gedanken gehabt, dass Grimmitschau, okay, wenn die erste Reihe da ist, dann geht natürlich was, klar, aber ansonsten fällt denen jetzt auch nicht so viel ein. Und ich finde auch, dass die 4:1-Führung dann zwischendurch da folgerichtig war. Es kam schon der Ausgleich im ersten Drittel aus dem Nichts, wo ich auch mir gedacht habe, ja, muss der jetzt reingehen? Also den hätte man jetzt vielleicht da, hätte der Eishockey-Gott ablenken können oder so.
Ja, aber ich finde, dass immer genau diese Situationen sind, die du gefühlt immer dann gegen Grimmitschau hast. So, da
Die kommen dann einfach wieder.
kommt aus dem Nichts und dann schlägt das Ding aber ein und geht halt nicht 2 Meter drüber oder so. Ja? Und nach dem 4:1 war ich auch zufrieden,
Da
muss ich
muss ich
echt
echt
sagen.
sagen, ich habe auch mir gedacht, wirklich das 4:1, das passt. Also ich
Genau.
habe auch das so empfunden, dass das zum Spielverlauf passt. Ich finde, wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und haben sogar noch wenig draus gemacht eigentlich. Also wir hatten da Situationen, da hätte man noch deutlich mehr draus machen müssen. Wir hatten im ersten Drittel eine Situation, wo man Grimmitschau gefühlt, ja, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber gefühlt minutenlang im eigenen Drittel eingeschnürt haben bei 5 gegen 5. Wir hatten eine 5 gegen 3 Situation, die wir leider Gottes wirklich kläglich aus der Hand gegeben haben, diese Chance, dass man da das Spiel entscheidet.
Ja.
Es war ja wirklich, also sorry, aber da geht es jetzt gerade wieder richtig bergab mit dem Powerplay, finde ich.
Ja, war schon
Stand
offenbarungsreich.
Powerplay bei 5 gegen 3, also die waren nicht einmal fertig danach, die Grimmitschauer.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir auch nur mehr als einen Schuss hatten bei der 5 gegen
Ja,
3
ich glaube,
Überzahl.
einen war es. Einer war
Ja,
es, ja.
genau.
Ich
Also,
meine, gut,
es
es war
ist.
jetzt nicht so lang, weil es war ja eine Drittelpause auch dazwischen. Es ist immer blöd, dann wieder reinzukommen. Beide Mannschaften sind ja dann wieder frisch.
Ja, aber
Trotzdem,
trotzdem, das
5
musst du
gegen
einfach,
3.
da musst du einfach ein Tor nachlegen und im besten Fall 2 und dann ist das Spiel wirklich erledigt. Und so war es halt dann nicht und Grimmitschau macht dann Grimmitschau-Dinge und kommt dann plötzlich auf ein Tor ran.
Die haben ja irgendwie gemerkt, dass wir das Spiel nicht ausmachen können. Und ja, es war dann natürlich auch ein bisschen unglücklich, wie diese Tore gefallen sind. Es ist 4:2 und 4:3. Aber gut, sie sind gefallen und das wäre auch völlig okay, wenn du dann halt einfach dein Empty Net Goal machst und nicht ins Abseits läufst.
Habe ich so tatsächlich auch noch nie gesehen, glaube ich.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bis jetzt noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob das tatsächlich wirklich abseits war. Ich habe es zuerst nicht so gesehen. In den Highlights ist es leider nicht dabei, dank der KI, nicht enthalten. Und zumindest aber, selbst wenn ich da jetzt im Unrecht bin und es war abseits, finde ich es schon so knapp, dass man es vielleicht hätte sich anschauen können. Ich weiß nicht, ob man es darf, ob man Abseitsentscheidung dann da nachprüfen darf, keine Ahnung.
Das ist jetzt tatsächlich eine gute
Aber
Frage. Ja, hab ich mich auch gewundert, weil sonst wird ja gefühlt immer alles angeschaut. Aber vielleicht durften sie es nicht in dem Moment. Vielleicht waren sie sich aber auch irgendwie so sicher, dass es
kann auch sein. Vielleicht war es 10 Meter abseits und ich bin bloß nicht in der Lage, das zu erkennen.
Also mir ist es tatsächlich während des Spiels auch nicht aufgefallen und ich glaube auch vielen in der Arena nicht, weil der Jubel ja schon sehr euphorisch war. Am Ende ging es gut aus, aber ich meine, so eine Situation kann dich halt im schlimmsten Fall auch um Punkte bringen dann. Also wenn du da das Spiel nicht ausmachen kannst, dann wird es halt schwierig. Ich meine,
es wäre beinahe schiefgegangen noch.
Ne? Genau, also, wir hatten danach, glaube ich, nochmal die Chance aufs Empty Net, die wir dann auch mehr oder weniger vergeben haben.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich schon mal interessieren. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses Zünglein an der Waage, das uns aktuell davon abbringt, dass wir konstanter punkten. Ja? Sei es jetzt, dass du so eine 5 gegen 3 einfach mal nutzt, ja? Dass du da den Gegner überhaupt nicht mehr dann rankommen lässt, sondern solche Situationen dann nutzt, um den Vorsprung weiter auszubauen und den Gegner damit quasi erschlägst. Oder jetzt auch dieses Empty Net, dass du das halt dann einfach machst, dass du das schlau rausspielst und dann einfach mit der Qualität, mit der Klasse, die wir ja haben, halt dann einfach dieses verdammte Tor machst. Ja. Ich habe immer das Gefühl, bei den anderen Mannschaften, da funktioniert das und wir stellen uns dann immer erst recht dämlich an. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber
ja, es ist schon so. Das führt mich zurück auf meine Frage an dich von Beginn der Folge, ob es nicht klüger gewesen wäre, einen Torjäger zu verpflichten. Es ist halt nun mal so, dass wir offenbar uns extrem schwer tun, damit herausgespielte Chancen und Spielanteile dann irgendwie in was Zählbares umzumünzen. Und diese Situationen gestern mit diesem Empty-Net-Goal oder eben nicht gefallenen Empty-Net-Goal waren dafür ja eigentlich auch wieder Beweise, weil du hast erstmal, gut, okay, das mit dem Abseits, ja, ist vielleicht einfach unglücklich, okay, der wäre ja drin gewesen. Schade übrigens für Kindop, das Tor hätte ich ihm gegönnt.
Absolut.
Ja. Aber dann kommst du nochmal zu der Situation und Berardinelli läuft ins Drittel und er passt.
Ja, genau.
Und ich denke, das ist die Situation, okay, die ich meinte. Schieß halt einfach rein. Ja, selbst wenn er am Pfosten geht oder vorbeigeht, ist ja keiner böse. Aber warum schießt man da nicht aus der Position? Warum? Und wir passen und wir passen. Und ich sehe schon kommen, ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber ich sehe schon kommen, wenn der Morley wieder da ist, dass sie Morley, Brecco und Berardinelli gegenseitig kaputt passen. Aber schießen tut da keiner. Und das ist aber das Problem, wir kommen zu keinen Toren.
Das stimmt. Ich hau jetzt mal was ganz Gewagtes raus. Uns fehlt da ein bisschen die Torgeilheit.
Ja, ist so. Wenn ich mir anschaue, wie das 4:3 für Grimitschau gefallen ist. Das war die Situation, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gemacht hat. Der Spieler von Grimitschau wollte direkt abziehen und hat praktisch über die Scheibe geschlagen. Die Scheibe bleibt vor ihm liegen und er nimmt sie und er zimmert es derartig rein, dass alles kracht, dass fast das Netz zerreißt. Das nenne ich mal einen Goalgetter. Er hat die Chance und er hat, weil sich unsere Abwehr in dem Moment nicht ganz glücklich verhalten hat, die Chance sogar zweimal. Und wahrscheinlich hätte er ihn beim ersten Mal schon reingemacht und beim zweiten Mal macht er ihn erst recht.
Gut, beim zweiten Mal muss man natürlich auch dazu sagen, dass du dann du rechnest ja nicht damit, dass er über die Scheibe haut.
Ja,
dementsprechend macht natürlich sowohl die Verteidigung als auch der Torwart eine Bewegung, die du dann so schnell oftmals einfach nicht wieder ausgleichen kannst. Also das ist natürlich dann super schwierig. Aber
ist geschenkt, natürlich.
Das natürlich, stimmt natürlich.
Aber er macht es halt einfach.
Ja, natürlich. Und das ist halt dieser Punkt. Das finde ich, hat man bei Grimitschau sehr gut gesehen. Die versuchen aus den Situationen, wo sie schießen können, da schießen sie dann auch und suchen nicht nochmal den besser postierten Mitspieler.
Diese Gelegenheit hat sich ihm geboten. Er wusste ja auch, okay, dass das jetzt eine gute Gelegenheit ist, wenn gerade die Abwehr und der Torhüter mit dem Schuss gerechnet haben, der nicht geglückt ist.
Ja.
Also zieht er sofort wieder ab und passt nicht zu einem Spieler, der vermeintlich noch besser steht und dann noch weiter und dann noch weiter. Das ist halt genau das, was uns da fehlt, meiner Meinung nach. Und dann, wenn wir auf das Powerplay nochmal zurückkommen, das ist halt, da bleibe ich dabei, das ist einfach Trainingssache. Das ist eine Sache davon, dass man endlich mal die Reihen ein bisschen beibehält, dass man die einspielen lässt und dann ganz konkrete Abläufe im Powerplay trainiert, die dazu führen, dass der Gegner auch was tun muss. Bis jetzt sind wir aktuell wieder in einer Situation, wo das Powerplay wieder so läuft, dass die Penalty-Killing-Reihe des Gegners nicht gezwungen wird, zu wechseln, weil die brauchen bloß dastehen und warten. Ja, es ist überhaupt kein Tempo dabei, es ist keine Rotation dabei, es ist kein schnelles Spiel dabei, es sind keine schnellen Pässe. Die meisten, selbst die langsamen Pässe, gehen dann auf den Schlittschuh oder sonst wohin. Das funktioniert so nicht. Das Powerplay hat in der Liga nichts verloren.
Was mich beim Powerplay zuletzt immer ein bisschen gewundert hat, ich glaube, zu Anfang der Saison war es ja schon so, dass da unsere Kanten irgendwie vom Tor geparkt wurden. Also ich erinnere mich daran, dass Kindorp ganz zu Beginn immer vorm Tor stand, und um den Torwart zu screenen. Auch ein Nord, das schon so gespielt hat. Und jetzt gegen Krimitschau, glaube ich, war es Konsti Ontel. Also nichts gegen Konsti, um Gottes Willen. Aber warum stellt man da dann nicht die großgewachsenen Spieler vor ein Torwart, um dann entsprechend abzufälschen oder ähnliches? Ja. Also auch das ist so ein Punkt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, der Reihenwechsel, der jetzt zuletzt immer wieder von Flash gemacht wurde. Ich glaube, all das ist irgendwie nicht förderlich, um diesen Schritt weiter zu gehen, um irgendwie Konstanz reinzubringen. Aber ja, man wird sehen, ob es besser wird.
Hoffen wir es mal. Ich habe da volles Vertrauen, nach wie vor.
Ganz klar. Ja. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, also wir haben jetzt genug über Spiel geredet, und das Wichtigste aus dem Sonntagsspiel ist einfach, wir haben unsere Niederlagenserie beendet und einen Dreier fürs Eisbären-Seelenheil geholt, würde ich mal sagen.
Absolut. Und Platz 5.
Ja, super.
Hört sich mega gut an. Es sind bloß ein paar Punkte Unterschied. Also es ist natürlich, hört sich besser an, als es ist. Aber wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, wir stehen am 1. Dezember auf Platz 5, hätte ich gesagt, okay, ist mir völlig egal, mit was für einem Abstand, das unterschreibe ich sofort. Also es geht absolut in die richtige Richtung. Da braucht man auch nichts sagen. Ne? Aber man beschwert sich halt gern. Sagen wir mal so, als Fan.
Ja, sonst hätten ja wir nichts zu diskutieren.
Ja, richtig. Podcast.
Diskutieren wollte man natürlich auch wieder mit euch zuletzt. Und ihr kennt es ja jetzt schon, unsere Eisbären, eure Meinung, unsere Rubrik, die eure Stimme in den Podcast bringt. Wir haben euch dieses Mal wieder eine nette Frage gestellt und wollten wissen, wie ihr das seht. Wir haben euch gefragt, Punkte gegen die Top-Teams der Liga, Pflicht oder Kür? Und jetzt bringen wir einfach eure Stimmen wieder in den Podcast. Matze Spree schreibt beispielsweise, wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden mithalten können. Es ist ab und zu auch mal ein Dreier auswärts in Kassel oder Landshut nötig, weil man nicht davon ausgehen kann, gegen die etwas schwächeren Teams der Liga zu gewinnen, um am Ende im gesicherten Mittelfeld zu landen.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin auch gemeint habe. Es gibt keine leichten Gegner, es gibt keine Pflichtsiege. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es aber auch keine unerreichbaren Spiele, keine Spiele, wo du hinfährst und definitiv verlieren wirst. Und von daher ist das absolut richtig, ja, sicher auch so.
Ja, das greift auch Exit Stonebridge auf. Er schreibt, schwierige Frage in dieser Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Damit, glaube ich, trifft das absolut auf den Punkt. Er sieht so, dass wir unsere 3 Wochenendpunkte, finde ich übrigens interessant, woanders holen müssen als in Düsseldorf oder Krefeld, und dass diese Siege definitiv Bonus, also Kür sind. Ja, Nar820, der auch immer fleißig kommentiert, schreibt, gegen die Top-Teams haben wir bisher als Kollektiv eine super Leistung gezeigt, abgesehen von Düsseldorf, und das ist die Kür. Die Pflicht muss aber gegen die direkten Konkurrenten sein, das sind alle Teams ab Platz 5. Ja, und Blauhammer zuletzt stellt so ein bisschen die Frage, wer denn die Top-Teams sind. Alle, die eine DEL-Bürgschaft hinterlegt haben, und er schreibt, dass dann prinzipiell nicht mehr allzu viele übrig bleiben, zumindest jetzt, was diese Saison betrifft. Das stimmt tatsächlich auch. Haben ja doch einige die Bürgschaft hinterlegt. Und er glaubt, wenn man mit den Playdowns nichts zu tun haben will, dann sollte man auch gegen die Top-Teams zwischendurch mal punkten.
Ja, da hat er auch absolut recht.
Ja, also wir haben es ja vorher schon angesprochen. Ich glaube, die Pflicht ist definitiv gegen die vermeintlich direkten Konkurrenten Punkte zu holen. Die Kür dann gegen die Top-Teams auch ab und zu mal Punkte zu entführen. Und in dieser engen Liga ist beides jederzeit möglich. Du musst einfach 100% geben in jedem Spiel und dann wird man sehen, ja, wo wir am Ende stehen.
Immer 100% und dann funktioniert es auch.
Dazu noch, wie immer, vielen Dank an euch, ihr da draußen, fürs fleißig Kommentieren und Mitmachen. Es freut uns jedes Mal aufs Neue, wenn wir da neue Kommentare lesen können. Und
ja, auch von mir danke. Ist immer schön, diese Kommentare zu lesen, vor allem, weil es auch ein bisschen für uns, wie soll ich sagen, ja, so ein Spiegel ist, ob wir hier einfach totalen Blödsinn reden oder ob vielleicht die Mehrheit von euch das auch so sieht. Ist immer nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt.
Ihr könnt es nicht sehen, aber ich nicke gerade.
Ja, weil du auch immer Unsinn redest. Geh mal weiter.
Wo ist der Mute-Button? Warte.
Ja, wir kommen zum Schlussblock, würde ich sagen. Wir sind schon gut in der Zeit. Schauen wir mal auf die DEL2 im Allgemeinen.
Ja, da lasse ich dir jetzt den Vortritt, ja, weil
ich mich so drauf freue.
Ja, genau, da freust du dich ja wirklich extrem drauf. Und ja. Ich nehme es vorweg und dann darfst du gleich ran. Wir starten natürlich mit dem Straßenbahn-Derby.
Natürlich, weil es einfach der Hit ist, dieses Spiel. Ich finde es einfach nur mega. 13.102 Zuschauer waren da gestern in Düsseldorf und damit ausverkauft. Und ja, ich denke, das wird auf sehr, sehr, sehr lange Zeit der Rekord, der Zuschauerrekord in der DEL2 bleiben. Zumindest natürlich die Wintergames und so ausgeblendet, logischerweise. Ja, irgendwie, ich habe mir heute zumindest die Highlights noch angeschaut von dem Spiel. Es war auch einiges geboten. Krefeld hat das Spiel dominiert, hat insgesamt sich bis im zweiten Drittel, glaube ich, eine 0-5 Führung herausgespielt. Da war dann natürlich die Halle in Düsseldorf in Krefelder Hand. Und Düsseldorf ist aber dann nochmal zurückgekommen, bis auf 3-5 rangekommen. Das war ein richtig tolles Spiel eigentlich. Am Ende ging es 3-6 aus. Und dieses Derby, das stürzt die Düsseldorfer jetzt ein bisschen tief hinein in die Wogen der DEL2. Ich glaube, Platz 8 ist es jetzt.
Richtig,
ja. Ja. Also vielleicht Düsseldorf tatsächlich ein direkter Konkurrent um Platz 10, wenn man so will. Also wenn sie da nichts recht bald ändert, dann glaube ich, kriegt man da Probleme. Die Mannschaft ist auf dem Papier meiner Meinung nach eine Top-5-Mannschaft der Liga und bringt es aber überhaupt nicht aufs Eis. Irgendwas funktioniert da nicht. Und ja gut, gegen uns haben sie es gezeigt, aber leider nur gegen uns. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht in Düsseldorf. Schauen wir noch weiter auf andere Teams. Hast du da noch was?
Ja, ich habe mir noch zwei Teams notiert. Jetzt speziell was den Sonntagsspieltag betrifft. Einmal die Joker aus Kaufbeuren, die ein Lebenszeichen gesendet haben. Die hatten ja vor dem Sonntag auch eine herbe Niederlagenserie, bedingt natürlich durch viele oder wirklich extremes Verletzungspech, viele Ausfälle. Gehört auch zur Wahrheit dazu. Nichtsdestotrotz sind sie in den untersten Tabellenregionen festgehangen, waren zwischenzeitlich auch Tabellenletzter und haben aber jetzt am Sonntag ja, ein Lebenszeichen gegeben und die Ravensburg Tower Stars, ich glaube 4-1 ging es am Ende aus, geschlagen, also haben auch ihre Niederlagenserie beendet und endlich wieder gepunktet. Fand ich wirklich ganz interessant, weil es für mich vom Gefühl her keine Mannschaft ist, die da in diesen Tabellenregionen beheimatet sein sollte oder dürfte. Ja. Also für mich ist Kaufbeuren immer so direkter Playoff-Kandidat, möglicherweise. Aber sind wir wieder bei diesem Punkt. In der Liga ist irgendwie alles möglich. Ja, und die zweite Mannschaft, die Blue Devils Weiden, die ja, mal eben 3 Punkte vom Gutenbergweg entführt haben und den EV Landshut zumindest ja unangenehme Tage, glaube ich, beschert haben.
Es war ein bisschen so der Spieltag der verrückten Ergebnisse. Habe ich so den Eindruck, wenn ich da mal gleich einhaken darf, weil der EHC Freiburg einfach mal sich zu Hause 2 Punkte da behalten hat von den Kassel Huskies. 14. gegen den 1. Und ja, mehr Bestätigung kann es nicht mehr geben für diese Liga.
Ja,
Also,
das
ne?
stimmt.
Bietigheim übrigens jetzt nur noch ganz kurz auch mit einem 6-Punkte-Wochenende gegen uns eben gewonnen und dann 4:0 in Bad Nauheim. Also, das ist sicherlich keine Laufkundschaft. Und ja, wenn sich jetzt Kaufbeuren und Freiburg offenbar fangen, dann trifft es auch auf die beiden nicht zu und dann gibt es einfach keine Laufkundschaft mehr in der Liga. Leider. Ich hätte immer gerne ein bisschen so unten so ein Polster von Mannschaften, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie Spiele verlieren, aber es gibt es einfach nicht.
Ja, also in dieser Saison noch weniger als letzte Saison der Fall war und irgendwie fragt man sich dann schon, okay, wen soll man dann hinter sich lassen?
Ja,
Also
richtig, ja.
das fragen sich wahrscheinlich gerade 7 oder 8 Mannschaften.
Ja, einfach um jeden Punkt kämpfen. Gut, dann noch der Ausblick auf die weiteren Eisbärenspiele. Da haben wir jetzt am Freitag, den 5. Dezember um 19:30 Uhr gleich mal Auswärtsspiel in Kaufbeuren. Sind wir mal gespannt, ob das jetzt für Kaufbeuren nur so ein kleines Strohfeuer war oder ob die gerade wieder auf dem Weg nach oben sind. Dann am Sonntag, 7. Dezember, zu Hause um 17 Uhr Oberpfalz Derby gegen die Blue Devils Weiden. Ja, was soll man sagen? Auch das wird extrem spannend.
Wird Zeit für den Derby-Sieg.
Ja, richtig. Ja, finde ich auch.
Ja, und dann geht es weiter am Freitag, den 12. Dezember um 19:30 Uhr, auswärts beim EC Bad Nauheim. Und den Spieltag komplettiert dann am Sonntag, den 14. Dezember um 17 Uhr, die Partie Eisbären Regensburg gegen den EHC Freiburg.
Das werden interessante 4 Spiele werden. Ich bin gespannt, was wir das nächste Mal zu berichten haben. Vielleicht zum Abschluss noch, wir haben ja das letzte Mal angekündigt, recht vollmundig, dass wir an einer Hot Takes Challenge mit der Instagram-Seite EBR-Memes teilnehmen und uns da stellen. Und ja, wir haben uns zumindest in die Verlängerung ja, gerettet, sage ich jetzt mal, daran verloren. Ich finde, das war echt eigentlich eine coole Sache. Vielleicht kommt es da irgendwann nochmal wieder zum Rematch sozusagen, dass wir uns nochmal beweisen können. War auf jeden Fall toll. Vielen Dank für die Einladung dazu.
Ja, danke für die
War cool.
Nominierung. Ja,
Ja.
echt eine tolle Sache. Also verfolgt es gerne auf der Instagram-Seite. Ist wirklich eine coole Sache. Ich glaube jetzt fürs letzte vergangene Wochenende war Corby Schütz nominiert
Ja, richtig.
für die Hot Takes. Ich habe jetzt das Ergebnis noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht ist, aber deswegen schaut es umso mehr rein. Ist wirklich, wirklich interessant. Und bevor wir jetzt tatsächlich unsere Folge beenden, noch ein Hinweis. Heute, also wir nehmen ja, wie ihr immer wieder von uns hört, am Montag auf. Heute ist der 1. Dezember. Das heißt, ihr dürft das erste Türchen eures Adventskalenders öffnen. Und auch der EBR Fanlife-Ticker hat sich einen Adventskalender gegönnt. Schaut's rein. Schaut's auf der Webseite vom EBR-Ticker nach. Dort findet ihr den Adventskalender. Wirklich eine schöne Sache. Und wir werden auf jeden Fall jedes Türchen öffnen.
Vielleicht können wir das noch verlinken in der Folgenbeschreibung, Tom. Machen wir das?
Ja,
Ja,
ich
machen
glaube, das sollte drin sein, ja.
wir. Ja. Okay, alles klar.
Dann,
Dann sind wir beim Ende.
genau. Wie immer, vielen Dank fürs fleißige Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und damit bis zum nächsten Mal.
Servus, pfiat euch.
Ciao.